Ja, herzlich willkommen zu der Vorlesung Einführung in die politische Theorie. Nachdem wir jetzt einige technische Schwierigkeiten hoffentlich aus dem Weg geräumt haben, geht es jetzt auch direkt los. Die Vorlesung heißt Introduction to Political Theory und Sie werden sich sicherlich schon gefragt haben, warum es einen englischen Titel gibt, aber ich jetzt auf Deutsch rede. Ich werde die Vorlesung auf Deutsch halten und die Folien, zumindest bisher, sind auf Englisch und wir müssen einfach gemeinsam schauen, ob das eine Variante ist, die gut für Sie funktioniert. Das hat folgenden Grund. Die Vorlesung ist konzipiert worden von Professor Bardon und ich vertrete sie in diesem Semester. Damit Sie eine Kontinuität in den Lehrinhalten haben, ist einfach die Vorlesung direkt übernommen worden. Wie gesagt, wir schauen einfach, ob das für Sie gut funktioniert mit den englischen Folien und der deutschen Rede, aber das wird sich im Laufe des Semesters, denke ich, ergeben. Gut, so, jetzt müsste es funktionieren. Mit dem an, was wir heute tun werden. Also, zunächst werde ich ein paar Worte darüber sagen, was man unter politischer Theorie verstehen kann und verstehen sollte. Dann werde ich etwas dazu sagen, was Sie hier erwarten wird in dieser Vorlesung. Und dann werde ich etwas über die Frage sagen, warum man überhaupt sich innerhalb eines Politikwissenschaftsstudiums oder auch in einem Politikverwaltungswissenschaftsstudium mit so etwas wie politischer Theorie beschäftigen sollte. Wir werden dabei einige Fragen ansprechen, die auch im Laufe des Semesters immer wieder vorkommen werden. Wir werden dann konkret darüber reden, was Sie hier erwarten wird. Ich werde dann auch die Tutorinnen vorstellen und Sie können sich überlegen, welches Tutorium für Sie das Richtige ist. Nach dem zweiten Punkt, denke ich, werden wir eine kurze Pause haben, in der Sie sich vielleicht einige Fragen überlegen können. Und vielleicht kommen wir dann schon in die erste Diskussion. Ich hoffe, dass wir einen Wechsel von Interaktion und Vorlesung haben werden, also dass ich Sie mit Inhalten bombardieren werde und Sie dann aber auch immer die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, auch während der Vorlesung. Das ist so ein bisschen der Plan. Es gibt dadurch, dass ich eben diese Vorlesung nicht selbst konzipiert habe, sondern sie übernommen habe, werden Sie vielleicht an manchen Stellen so gewisse Unsicherheiten bemerken. Ich muss noch mal genau nachgucken. Sie werden auch sehen, dass, oder vielleicht, ich weiß nicht genau, ob ich Ihnen das mitteilen werde, aber es gibt so bestimmte Punkte, wo ich auch mit der Konzeption von Frau Bardon nicht ganz übereinstimme, wo ich eine andere Meinung habe und so, aber das ist etwas, was Sie nicht beunruhigen sollte. Gut, dann fangen wir mit dem ersten Punkt gleich an, nämlich der Frage, was genau ist politische Theorie. Wenn Sie sich in Ihrem Plan für die kommenden Semester einmal umgeschaut haben, werden Sie sehen, dass es sehr viele verschiedene Bereiche innerhalb der Politikwissenschaft und innerhalb Ihres Politik- und Verwaltungswissenschaftsstudiums gibt. Da gibt es unter anderem so etwas wie internationale Beziehungen, es gibt so etwas wie Verwaltungswissenschaft und dann gibt es so etwas wie Methoden. Und politische Theorie ist letztlich ein Bereich, der zur Politikwissenschaft gehört. Es ist eine bestimmte Spezialisierung, die hier vorgenommen wird, mit der Sie vertraut gemacht werden. Und es ist aber nicht nur ein Bereich der Politikwissenschaft, er unterscheidet sich auch in bestimmten Hinsichten von den anderen genannten Bereichen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Fragen und Methoden, die hier angewandt werden, tatsächlich andere sind. Warum ist das so? Also man kann vielleicht sagen, und zumindest Aurelia Bardon würde das sagen, dass politische Theorie im Prinzip ein Bereich der politischen Philosophie ist. Das heißt, in der politischen Theorie werden Fragen gestellt, die so auch in der politischen Philosophie gestellt werden. Und schon der Begriff Philosophie könnte Sie darauf hinweisen, dass hier eine andere Methode vorherrscht, als zum Beispiel, wenn Sie vergleichende Politikwissenschaft betreiben, wo Sie Daten analysieren oder wenn Sie sich mit Statistik beschäftigen. Die Frage ist nun, was genau ist hier der große Unterschied? Und hier kann man sagen, dass die Fragen, mit denen sich die politische Theorie beschäftigt, in gewisser Weise andere Fragen sind. Man kann unterscheiden zwischen zwei wesentlichen Fragen, nämlich der erste Bereich der Fragen betrifft die Analyse und das Verständnis von Begriffen. Also steht hier Conceptual Questions, das meint nichts anderes, als dass wir uns mit bestimmten Begriffen auseinandersetzen. So, was genau könnte das heißen? Also wenn wir zum Beispiel überlegen, was heißt Demokratie, ja, dann könnte man auf verschiedene Art und Weise vorgehen, um diese Frage zu beantworten. Man könnte sich hinsetzen und überlegen, welche Demokratien gibt es und was zeichnet genau diese Demokratien aus. Also man könnte eine empirische Datenerhebung machen von existierenden Demokratien. Aber um das zu tun, muss man natürlich eine gewisse Vorstellung davon haben, was es heißt, eine Demokratie zu sein. Nun könnte man sagen, okay, also klar haben wir bestimmte Vorstellungen davon, was es heißt, eine Demokratie zu sein. Es gibt Leute, die sagen, in einer Demokratie, da haben die Bürger einen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen. Wenn das unsere Konzeption von Demokratie ist, dann würden wir, wenn wir uns heutige Demokratien anschauen, vielleicht zu einer überraschenden Erkenntnis kommen, nämlich, dass in diesem Sinne keine Demokratien existieren. Jetzt könnte man sagen, gut, okay, dann nehmen wir ein anderes Kriterium, dann sagen wir, überall dort, wo gewählt wird, wo Bürger entscheiden können, wer ihre politischen Repräsentanten sind, überall dort finden wir eine Demokratie. Gut, dann brauchen wir uns nur in der aktuellen Welt umzuschauen und sehen, dass es natürlich Staaten gibt, in denen gewählt wird und wir hätten durchaus Schwierigkeiten, sie als Demokratien zu bezeichnen. Auch das kann also nicht ein Kriterium sein, das ausreicht, um Ihre Liste vollständig zu machen von Demokratien, die aktuell existieren. Sie sehen also, man braucht, um zu verstehen, was eine Demokratie ist, auch um eine Liste von Demokratien zu erstellen, die aktuell existieren, so etwas wie ein Verständnis davon, was es heißt, eine Demokratie zu sein. Und genau das machen damit beschäftigen sich diese begrifflichen Untersuchungen. Sie fragen also genau, was ist eine Demokratie? Sie fragen, was ist Gerechtigkeit? Was verstehen wir unter Gender and Race, also Geschlecht und Rasse? Und was verstehen wir zum Beispiel unter Populismus? All das sind Sachen, die, wenn wir zum Beispiel verstehen wollen, ob der Populismus eine Gefahr für die Demokratie ist, müssen wir natürlich erstmal wissen, was genau ist Populismus. Und mit diesen Fragen beschäftigt sich die politische Theorie. Es gibt hier ein Zitat, das Sie in dem Text finden, der für heute im Elias-Ordner steht, den Sie nicht vorbereitet haben, weil die Situation jetzt so ist, dass wir direkt starten mit der Vorlesung von Barry. Und er sagt, man kann natürlich nicht, und das ist das, was ich Ihnen gerade versucht habe zu zeigen, empirische Forschung betreiben, wenn man nicht weiß, was das Phänomen ist. Und man kann also keine empirische Forschung machen, ohne vorher genau identifiziert zu haben, was das Phänomen ist, über das man empirische Forschung machen will. Ja? Phänomen ist so ein klassischer Begriff, das heißt, ja, wir diskutieren natürlich so etwas wie soziale Bewegungen, wir diskutieren so etwas wie Gerechtigkeit und Demokratie, wir schauen uns an, wie Populisten auftreten und so weiter. Und all das nennt man eben Phänomene, politische Zusammenhänge, die man versucht theoretisch zu begreifen. Und eben eine Art und Weise, das zu begreifen, ist durch diese begriffliche Analyse oder Conceptual Analysis. Jetzt gibt es hier noch ein Begriffspaar, das wichtig ist für das Verstehen dieser begrifflichen Analyse, nämlich das Begriffspaar Concept und Conception. Und auf Deutsch würde das heißen Begriff und Konzeption. Und was damit gemeint ist, das ist relativ einfach zu verstehen und auch wieder an einem Beispiel gut zu erklären. Nehmen wir das Beispiel Gerechtigkeit. Ja? Gerechtigkeit ist ein Begriff, der uns unglaublich umtreibt. Wir wollen verstehen, wie unsere Institutionen gerecht gestaltet werden können. Wir wollen sogar verstehen, wie unsere sozialen Beziehungen gerecht sind. Sie wollen gerecht behandelt werden an der Universität. Das heißt, wir haben hier einen Begriff, der für das Miteinander eine wirklich wichtige Bedeutung hat. Also wesentlich ist dafür, dass wir gut miteinander umgehen können. Gerechtigkeit ist eben so etwas, was man einen Begriff nennt. Das heißt, ein Begriff, von dem wir verstehen wollen, was damit gemeint ist. Nun gibt es unterschiedliche Vorschläge, wie dieser Begriff aufgefasst werden kann. Und diese Vorschläge sind von Beginn des Nachdenkens über politische Phänomene gemacht worden. Also schon Platon und Aristoteles haben bestimmte Konzeptionen von Gerechtigkeit entwickelt. Und die Konzeption von Gerechtigkeit, über die Sie vielleicht auch schon mal gestolpert sind oder von der Sie schon mal gehört haben, die von Rawls, unterscheidet sich natürlich sehr stark von den Konzeptionen, wie sie Aristoteles zum Beispiel verstanden hat. Für Aristoteles, nur um ein Beispiel zu geben, ist Gerechtigkeit eine Tugend, ja, eine bestimmte Art von Charaktereigenschaft. Für Rawls hingegen ist Gerechtigkeit eine bestimmte Konzeption von Fairness, die vor allen Dingen unsere Institutionen betrifft. Ja. Also zwei sehr verschiedene Vorstellungen davon, was Gerechtigkeit ist. Und die Unterscheidung Konzept und Conception oder Begriff und Konzeption fängt genau das ein. Also Gerechtigkeit ist der Begriff, den wir verstehen wollen, und die verschiedenen Ideen davon, wie dieser Begriff aufzufassen ist, die nennt man eben Konzeption. Und jetzt sehen Sie schon an der kurzen Darstellung des Unterschieds von der Auffassung von Gerechtigkeit, wie wir sie bei Aristoteles finden, im Gegensatz zu der, wie wir sie bei Rawls finden, dass die Konzeptionen durchaus weit voneinander entfernt liegen können, dass sie durchaus im Widerspruch zueinander stehen können, dass es dort auch je nachdem, wie man, für welche Konzeption man sich entscheidet oder für welche Konzeption man die besten Überzeugungen, Argumente findet, dann man auch sich für eine entscheidet und gegen eine andere argumentiert. Das heißt, wenn wir Begriffsanalyse machen, dann kommen wir nicht am Ende zu einer Definition, die für alle Zeiten gilt. Also es ist nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir für immer verstanden, was Gerechtigkeit ist, sondern dieser Prozess ist einer, in dem der Widerstreit, die Einwände, in denen Gegenargumente vorgebracht werden und so, das ist essentiell für dieses Verständnis von Begriffsanalyse. Ja? Und in meinen Seminaren sage ich das den Studierenden immer, ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die die Studierenden dann selber machen und vielleicht Sie früher oder später auch. Das kann durchaus sehr frustrierend sein, ja? Wenn man eine Konzeption sehr überzeugend findet und denkt, so müsste eigentlich Gerechtigkeit funktionieren, und dann plötzlich, während man nachdenkt und sich mit anderen Autoren auseinandersetzt oder Autorinnen auseinandersetzt, feststellt, hier gibt es aber Einwände, die meine Konzeption von Gerechtigkeit wirklich im Mark treffen, sodass ich mir überlegen muss, ob diese Konzeption von Gerechtigkeit noch die richtige ist für mich. Und das kann sehr frustrierend sein. Ne? Aber es ist dennoch etwas, was diese Art von Nachdenken ausmacht. Und deswegen glaube ich, man braucht auch eine gewisse Art Frustrationstoleranz, wenn man politische Theorie betreiben will. Und das ist eine Sache, die nicht jeder mag. Ja? Empirisches Arbeiten zum Beispiel hat diese Idee von Frustration nicht eingeschrieben, weil man da eben etwas hat, worauf man sich verlassen kann, und das sind die Daten. Und hier haben wir auch etwas, worauf wir uns verlassen können, aber es sind eben keine Daten, sondern Argumente, und Argumente können eben dazu führen oder sollten im besten Fall auch dazu führen, wenn sie überzeugend sind, dass man seine Meinung und seine Position ändert. Nun gibt es einige Konzepte, bei denen das so ist, dass die Auseinandersetzung mit ihnen im Wesentlichen darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt, dass man sich darüber streitet, was die richtige Idee ist und so weiter. Und diese Konzepte nennt man essentially contested concepts, also wesentlich herausgeforderte Begriffe, möchte ich mal sagen. Ja. Das ist ein Vorschlag, den Galli gemacht hat und wie Sie sehen, Zeitraum steht gar nicht da, ich glaube in den 60er Jahren, wenn nicht sogar schon in den 50er Jahren, und plötzlich hat man festgestellt, dass sehr viele Begriffe in der politischen Theorie tatsächlich essentially contested concepts sind. Ja. Das heißt, das Nachdenken über diese Begriffe besteht eben nicht darin, dass man eine Liste von Kriterien angibt und sagt, das verstehen wir jetzt eben unter Demokratie, sondern das Nachdenken besteht darüber, dass man argumentiert, was man selbst für das relevante Kriterium von Demokratie hält. Also das ist der erste Bereich, in dem der wesentlich die politische Theorie beschreibt und der mit dieser Idee der Essentially Contested Concept und mit dieser Idee, dass wir uns hier immer im Widerstreit befinden, sich die politische Theorie als Unterbereich oder als Teilbereich der Politikwissenschaft in gewisser Weise abgrenzt. Es gibt aber noch einen weiteren Bereich und der ist, und das ist der Bereich, der hier überschrieben ist mit normative Fragen. Und meiner Erfahrung nach ist das auch der Bereich, der für viele von Ihnen am schwierigsten zu verstehen ist. Also was genau passiert eigentlich beim normativen Fragen? Und um ein bisschen besser zu beschreiben, was normative Fragen heißt, macht man das am besten, indem man einen Unterschied macht zwischen einer deskriptiven Fragestellung und einer normativen Fragestellung. Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ? Also deskriptiv heißt, wir beschreiben die Dinge, wie sie sind. Natürlich muss die Philosophin in mir sagen, ach, wie die Dinge wirklich sind, ob wir das wirklich wissen können oder nicht, ist auch eine Frage der Debatte. Aber die Idee ist, wir haben auf alle Fälle Fakten und Daten und wir können einfach sagen, wie die Dinge sind. Also wir können beschreiben zum Beispiel, wie die Querdenker-Demonstrationen strukturiert waren über Corona, indem wir bestimmte Daten erheben und die analysieren und interpretieren. Ja? Dann beschreiben wir eben die Situation, wie sie ist. Normativ beschreibt nicht etwas, wie es ist, sondern fragt danach, wie es sein sollte. Ja? Und das ist eine ganz andere Art der Fragestellung. Und zwar ist es deswegen eine andere Art der Fragestellung, weil wir um diese Frage, wie etwas sein sollte, nicht einfach in die Welt gucken können und dann eben feststellen, wie es ist, ja? Indem wir Daten erheben, sondern wir müssen dafür argumentieren. Wir müssen bestimmte Argumente dafür vorbringen und wir müssen diese Argumente so überzeugend machen, dass andere, die sie hören und bewerten, tatsächlich davon überzeugt sind. Ja? Und das Beispiel, das sich Frau Badon hier ausgedacht hat, ist die Frage, should we ban hate speech? Ja? Also die Frage, wie sollen wir mit Hassrede umgehen? Ist das etwas, von dem wir glauben, dass es so problematisch ist, dass wir in gewisser Weise es limitieren müssen? Ja? Also denken Sie an alle Trolle im Internet und so weiter. Insbesondere in diesen Zeiten, in denen wir mitten in einem Krieg leben, ja, ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit dieser Art von Rede um? Eine wirklich relevante Frage. Und da hat man jetzt verschiedene Argumente, die vorliegen. Ein Argument könnte sein, dass man sagt, gut, wenn wir anfangen, eine bestimmte Art des Sprechens zu limitieren, ja, dann scheint es irgendwie so zu sein, als würden wir einen wesentlichen Wert, der unsere Demokratie kennzeichnet, nämlich den der freien Meinungsäußerung, einschränken, und zwar in nicht unbedeutender Weise einschränken. Ja. Sollten wir das nicht aushalten können, dass einige Leute eben auf eine bestimmte Art und Weise reden. Und hier sehen wir wieder, welche Rolle Conceptual Questions haben können. Man kann nämlich zunächst damit anfangen zu fragen, ja, was heißt es eigentlich, Hassrede? Was genau ist dann damit gemeint? Ja? Und dann kann man sich anschauen, welches sind die Kriterien, die dafür vorgebracht sind und so weiter. Und dann kann man sich anschauen, wie gefährdet denn Hassrede tatsächlich? Also was ist problematisch an Hassrede? Ja? Hat es Konsequenzen für unsere demokratischen Strukturen? Hat es Konsequenzen für den Einzelnen? Hat es Konsequenzen für uns als Gemeinschaft, die wir solidarisch zusammenleben wollen? Und das sind Fragen, die kann man eben nicht dadurch beantworten, dass man eben sich anschaut, wie Hassrede zum Beispiel im Internet funktioniert, sondern braucht man eine andere Art von Argumenten dafür. Und diese Argumente sind eben normative Argumente. Und was die politische Theorie macht, ist, sie argumentiert in dieser Weise normativ. Und die Unterscheidung zwischen deskriptiv und normativ ist eine, die Ihnen jetzt vielleicht sehr abstrakt vorkommen wird, die sich aber während Ihres Studiums füllen wird. Eine Unterscheidung, die während Ihres Studiums immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und ich weiß, dass die einen oder anderen hier sich klar für die deskriptive Seite entscheiden werden, weil die normative auch mit einer gewissen Art der Unsicherheit verbunden ist. Ja? Also ich habe schon von der Frustrationstoleranz gesprochen, aber die Unsicherheit bei normativen Konzepten ist eben genauso eine, wie wir sie auch schon bei der Begriffsanalyse kennengelernt haben, nämlich, dass wenn man ein Argument macht, dass es dann nicht so ist, dass dieses Argument dann für alle Zeiten gilt, sondern dann kommt der Nächste und sagt, hier ist mein Einwand und deswegen kann das mit der Hassrede nicht so funktionieren, wie du dir es vorgestellt hast. Genau, deswegen hat eben die Aurelia Baudin in ihrer Konzeption hier ein Gleichheitszeichen gesetzt und hat gesagt, was die politische Theoretikerin macht, ist, sie präsentiert und entwickelt Argumente und das sind eben Argumente in dieser normativen Weise. Das Zitat, das dann darunter steht von Isaiah Berlin, Political theory is a branch of moral philosophy that starts from the discovery or application of moral notions in the sphere of political relation, bringt einfach nochmal zum Ausdruck, dass man eben tatsächlich in dieser politischen Theorie, also wir könnten jetzt moral durch normativ ersetzen und dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, der Zusammenhang mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass diese Art des Argumentierens eben sehr nah dran ist an der philosophischen Art und Weise des Nachdenkens. Eine Frage, die sich dann stellt, und das ist eine Frage, die mir auch aus den Seminaren sehr, sehr bekannt ist, ist die, naja, wenn wir Argumente vorbringen, ja, wenn wir also sagen, wie etwas sein sollte, wenn wir sagen, meine Konzeption von Demokratie ist das und dann dafür argumentieren, ist das dann nicht nur subjektiv? Ist das denn nicht nur etwas, wo ich bloß meine Meinung sage? Ja? Ist das überhaupt Wissenschaft? Ja, wenn wir Daten sammeln, ja, dann fühlt sich das für uns an wie eine richtige, echte Wissenschaft. Aber wenn wir politische Theorie betreiben, in denen wir Argumente austauschen, wie wissenschaftlich ist es? Ist das nicht eins von diesen Laberfächern? Ja? Wird da nicht einfach nur dumm dahergeredet? Ja? Jeder, was er denkt, ja. Und das ist nicht der Fall und das ist ganz wichtig, dass das nicht der Fall ist, weil die Argumente, die man austauscht, sind nicht Argumente, die einfach nur eine Meinung darlegen, sondern es sind Argumente, die immer gerichtet sind auf das, was ich gerne die Wahrheit nennen möchte. Ja, also man versucht, eine Konzeption von Demokratie zu entwickeln, die tatsächlich die politischen Phänomene unserer Zeit gut beschreibt. Und mit gut beschreiben meine ich jetzt sowas wie richtig beschreibt. Ja, es gibt eine Diskussion darüber, ob man von normativen Argumenten überhaupt sagen kann, dass sie auf die Wahrheit ausgerichtet sind oder nicht. Ich denke, sie sind es auf jeden Fall und zwar deswegen, weil auch normative Argumente immer Gründe vorbringen müssen. Ja? Also wenn man argumentiert, warum man eben die Konzeption von Rawls, Gerechtigkeit als Fairness, für die richtige hält, dann muss man das machen, indem man Gründe vorbringt. Und die Gründe können sehr, sehr komplex sein. Aber es sind Gründe, die immer auch der Kritik ausgesetzt sind. Ja? Und nur dadurch, dass jemand anderes kommt und sagt, aber hier bin ich noch nicht ganz überzeugt, erklär dich mal ein bisschen mehr oder hier habe ich einen Einwand, der deinen Grund, den du vorbringst, irgendwie nicht validiert. Nur dadurch, dass man in diesen Bereich des Austauschens von Gründen geht, ja, werden dann die Argumente in gewisser Weise auf die Wahrheit ausgerichtet. Das ist, und das muss ich wirklich sagen, eine ganz andere Methode als eben beim empirischen Arbeiten. Und, aber es hat dennoch genau den gleichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit. Ja. Das, was ich gerade gesagt habe, steht hier unter BAT. Arguments are not opinions. There is a methodology and there are particular skills and normative arguments that you can good or bad at. Was Sie lernen sollen in der politischen Theorie, was wir versuchen Ihnen hier beizubringen, ist aber nicht nur, dass Sie bestimmte normative Argumente kennenlernen, sondern auch, dass Sie diese Fähigkeit zu argumentieren entwickeln. Und das ist deswegen wichtig, weil auch die Fakten, die Sie, wenn Sie empirisch oder vorrangig empirisch arbeiten, ja nicht bloße Fakten sind, sondern Fakten im Rahmen einer Theorie. Das heißt, auch dort müssen Sie natürlich die Fähigkeit des guten Argumentierens anwenden können. Und insofern ist die politische Theorie dann doch nicht irgendwie ganz verschieden von anderen Bereichen der Politikwissenschaft, sondern ist in gewisser Weise notwendig dafür, dass Sie dann auch empirische Forschung betreiben können. Und das ist hier der zweite Punkt unter But facts are not relevant. Das heißt nämlich zum einen, dass wir dadurch, dass Sie argumentieren lernen, dass sie diese Skills des Gebens von Gründen einüben können. Dadurch werden sie nicht nur bessere Theoretiker, sondern sie haben auch die Möglichkeit, mit ihren Fakten anders umzugehen. Ja? Und andererseits ist es natürlich so, dass wenn wir verstehen wollen, was zum Beispiel Populismus ist, dass wir das natürlich nicht machen können, ohne uns anzuschauen, welche Form von Populisten gibt es denn. Ja? Also wer ist denn sozusagen, schauen wir in die Welt und schauen uns an, Ländern, Personen und so weiter als populistisch organisiert oder von Populisten gesprochen wird. Auch da ist das normative Argument natürlich auf Fakten angewiesen. Insofern ist das normative Argumentieren und die normativen Fragen, die in der politischen Theorie gestellt werden, zwar methodologisch etwas anders als das, was in der empirischen Politikwissenschaft stattfindet, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger und notwendiger Bestandteil dessen, was Sie an Fähigkeiten brauchen, um gute Politikwissenschaftlerinnen zu werden. Okay, jetzt gibt es noch ein Slide hier, also eine Folie, von der Aurelia Badon dachte, dass es eine wichtige ist, und deswegen will ich sie auch nennen. Nämlich heißt das nicht, dass wenn wir hier so den Unterschied machen zwischen dem empirischen Fragen und dem normativen Fragen, was bedeutet es dann für unsere Idee und Konzeption von Theorie? Ja? Also sind nicht empirische Theorien doch irgendwie ganz andere Arten von Theorien als die, die wir haben, wenn wir zum Beispiel in die Philosophie schauen? Ja? Zum einen deshalb, weil, wie ich schon gesagt habe, diese Theorien, zum Beispiel die Theorie darüber, was eine gute Demokratie ausmacht, ja, eben immer hinterfragt werden müssen. Und sie müssen das, damit es Teil des Spiels des Nehmens und Gebens von Gründen, das ist die Art und Weise, wie man argumentiert, das ist die Methodologie, auf die man sich dort festlegt. Und das ist doch irgendwie ziemlich verschieden von dem, was man macht, wenn man eben empirische Daten testet. Und Aurelia Badon macht diesen Unterschied eben an dem Theoriebegriff fest. Sie sagt, ja, es gibt da in gewisser Weise einen Unterschied. Wir haben schon gesehen, es gibt diese verschiedenen Methodologien. Und wir haben natürlich, wenn wir wissenschaftliche Daten testen, ganz andere Verfahren, ganz andere Testverfahren, Verfahren der Falsifikation, die wir nicht haben, wenn wir uns zum Beispiel über Theorien der Gerechtigkeit unterhalten. Ja? Wir haben, es reicht, wenn wir uns fragen, was ist eine gerechte Institution, es ist eben nicht das richtige Vorgehen, loszugehen und sich anzuschauen, welche Institutionen gibt es und dann zu gucken, ob die gerecht sind oder nicht. Man muss eben vorher eine Theorie der Gerechtigkeit entwickeln und kann erst dann sich anschauen, ob die Institution gemäß dieser Theorie von Gerechtigkeit gerecht ist. Das heißt, wir haben hier auch unterschiedliche Level der Abstraktheit. Ja, also diese philosophische Idee von Theorie ist in gewisser Weise oder kann Ihnen mitunter als viel abstrakter vorkommen als das, was auf der empirischen Ebene passiert. Ja. Und auch das, denke ich, ist eine Sache, die man aushalten muss. Ja? Also es ist halt so, wir müssen über bestimmte Konzeptionen in abstrakter Weise nachdenken. Und das tun wir halt hier in der politischen Theorie. Wenn man sich aber hineinbegibt in das Spiel des Nehmen und Gebens von Gründen, ja, dann kann man, und ich bin mir sicher, die eine oder der andere unter Ihnen wird diese Erfahrung machen, auch die Schönheit daran entdecken und den Spaß, den es machen kann, wenn man sich mit Argumenten bewaffnen kann und sich in die Diskussion mit gut geführten Argumenten geben kann. So, also wir sind quasi mit dem ersten Block durch, nämlich die Frage, was ist politische Theorie. Der zweite Block ist ein bisschen kürzer und danach machen wir kurz eine Pause, in der Sie sich nochmal überlegen können, welche Fragen Sie haben. Der nächste Punkt, Overview of the Lectures, der beginnt mit einem Slide, auf dem einige Personen abgebildet sind und wie man sehen kann, sind die Personen auch benannt. Ich würde Sie gerne mal fragen, kommt Ihnen an diesen Personen irgendetwas, oder wie würden Sie diese Personen beschreiben? Ja, männlich und weiß. Alle auch verstorben, ganz genau. jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, was sagt das aus über die politische Theorie? Warum ist diese Folie überhaupt da? Der Punkt ist, dass diese Konzeption der Einführungsvorlesung in die politische Theorie auch eine neue ist. Also Aurea Badon hat die neu konzipiert und sie unterscheidet sich sehr von der vorhergehenden Vorlesung, die tatsächlich eine Vorlesung war, die mehr ideengeschichtlich ausgerichtet ist. So, was heißt ideengeschichtlich? Ja, ich habe schon von den Begriffen und Konzeptionen gesprochen, vom Unterschied zwischen Begriff und Konzeption. Und wenn wir jetzt anstelle von Konzeption vielleicht Idee setzen würden, dann haben wir eine Vorstellung davon. Man sagt nämlich, okay, über Demokratie hat schon Aristoteles nachgedacht. Mag jemand raten, wer Aristoteles ist? Ach, ist gut durchgezeichnet, braucht man gar nicht. Also Aristoteles hier, Platon da, ja, Platon erkennt man immer an der Nase, aber die ist an dieser Stelle nicht besonders gut. Nee, ist Sokrates, den man an der Nase, ich rede gerade Quatsch. Gut, Marx erkennen Sie alle, das ist klar. Okay, also, was heißt Ideengeschichte? Man sagen, wir haben schon Aristoteles und Platon haben darüber nachgedacht, Platon natürlich mit dem Buch Der Staat, was es heißt, dass Menschen zusammenleben, wie Macht organisiert ist, welche Bedingungen dafür gegeben sein müssen, dass jemand ein Herrscher sein kann, was es heißt, beherrscht zu sein, welche Bedingungen auf Seiten der Beherrschenden vorliegen müssen und so weiter und so fort. Und ideengeschichtliche Konzeption oder ein ideengeschichtliches Herangehen an die politische Theorie nimmt halt das auf und sagt, wir gehen einmal chronologisch durch und dann sehen wir ja auch, wie sich das entwickelt hat, nämlich die Konzeption von Platon bis hin zu der Konzeption von Marx, was es heißt, was zum Beispiel Staatstheorie betrifft. Wir sehen die Unterschiede und wir sehen natürlich auch diese Art der Argumentation, die dann vorgebracht wurden und wie der eine, und in diesem Fall brauche ich nicht zu gendern, auf den anderen reagierte. Aber Sie haben natürlich schon festgestellt, dass das in gewisser Weise problematisch ist, weil wir sehen eben nur einen Ausschnitt von den Menschen, die über diese Fragen, die uns alle betreffen, nachdenken können. Ja? Wir sehen, es sind hauptsächlich Männer, es sind hauptsächlich weiße Männer und es sind eben auch tote Männer, also Männer, die nicht mehr leben und über unsere aktuelle Demokratie insofern nicht aus eigener Anschauung was zu sagen haben. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, ich habe davon gesprochen, dass dass normative Argumentieren eine gewisse Abstraktheit hat. Warum sollten die Argumente, die Aristoteles und Platon vorgebracht haben, ihre Überzeugungskraft denn verlieren, nur weil sie eben über 2000 Jahre alt sind? Und ich bin der Meinung, und da unterscheide ich mich zum Beispiel von Aurelia Badon, ich bin der Meinung, das stimmt. Wir haben Argumente, die sind von Aristoteles und Platon vorgebracht worden. Besser kenne ich mich aus bei Kant. Wir finden dort Argumente, die auch für unser heutiges Nachdenken relevant sind. Und deswegen macht es auch durchaus Sinn, sich diese Art von Argumenten anzuschauen. Aber dennoch müssen wir feststellen, dass die Fragen, die wir uns heute stellen, vielleicht besser anders adressiert werden. Und zwar nicht, indem wir uns einfach die Geschichte bestimmter Ideen anschauen, sondern indem wir uns anschauen, was sind denn die politischen Probleme, die uns heute interessieren. Und wir werden sehen, dass die alten weißen Männer dort wieder vorkommen werden mit bestimmten Konzeptionen. Aber wir werden auch sehen, dass sehr viele andere Menschen etwas dazu beizutragen haben. Warum ist das wichtig? Also, ich habe schon gesagt, wir haben eine bestimmte Methodologie, die heißt, die besteht in dem Spiel von Neben und Geben von Gründen. Nun sind das Geben von Gründen ist nicht total losgelöst von seinem Kontext. Ja? Man sieht die Welt ein bisschen anders, man bringt einen bisschen anderen Grund vor, wenn man zum Beispiel eine schwarze Frau in Nigeria ist. Ja? Man hat dann vielleicht eine andere Perspektive auf die Welt. Wenn wir politische Theorie betreiben, ohne diese Perspektiven mit in den Blick zu nehmen, dann sind unsere Argumente keine wirklich guten Argumente, weil wir eben nicht alle Gründe, die für eine bestimmte Konzeption sprechen, evaluieren können. Ja? Also unsere Argumente wären in gewisser Weise mangelhaft und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Art von weiten Blick haben und alle möglichen Gründe mit einbeziehen. Ja? Und wir werden dann auch sehen im Laufe dieser Vorlesung, wie der Blick auf Minderheiten, auch Minderheiten in der, die sozusagen Minderheiten in der Argumentation, in der im Diskurs sind, wie der auch unsere Argumente dann verändern wird. Ja. Es gibt vielleicht einen anderen Begriff, den ich an dieser Stelle nochmal einwerfen möchte, sehr aus der philosophischen, erkenntnistheoretischen Ecke, der mir aber an dieser Stelle relevant vorkommt, und das ist der Begriff der epistemischen Ungerechtigkeit. Ja. Ein Begriff, der aufzeigt, dass wir, selbst wenn wir Wissenschaft betreiben, ja, wir nicht losgelöst von den Kontexten sind und den strukturellen Kontexten, in denen wir uns befinden. Das ist ein Begriff, der vor allen Dingen sich beschäftigt der versucht, ein Instrumentarium dafür zu geben, um zu schauen, wie Frauen in der Akademie repräsentiert sind, welche Möglichkeit sie haben, am Diskurs teilzunehmen, und der dann feststellt, dass es da eben eine gewisse Asymmetrie gibt, und diese Asymmetrie schlägt sich in einer Form der Ungerechtigkeit nieder. Und das ist insbesondere dann, wenn wir diese Argumente nutzen, um politische Phänomene zu beschreiben, kann das eben sehr relevant werden. Okay, epistemische Ungerechtigkeit ist der Begriff, den Sie sich da vielleicht merken mögen. Okay, kommen wir also zu dem Überblick über das, was in dieser Vorlesung passiert, und jetzt nicht als Ideengeschichte, sondern eben als Darstellung von Problemen. Und da beginnen wir zunächst mit, ich mache es anders, wir machen hier eine kurze fünfminütige Pause, bevor ich Ihnen sage, was los ist in der Vorlesung. Sie können diese Pause nutzen, einfach um nochmal sich ein bisschen durchzuschütteln und vielleicht auch, um nochmal Fragen zu stellen in Bezug auf das, was wir bisher gehört haben. Und dann gehe ich weiter mit dem Konkreten, was passiert eigentlich in dieser Vorlesung. Gut, kommen wir zu dem Overview of the content of the lecture. Die Idee hier ist, dass die ganze Vorlesung eingeteilt ist in drei größere Blöcke. Der erste Block ist hier überschrieben mit Why Political Power, also die Frage, was heißt eigentlich politische Macht? was heißt eigentlich politische Herrschaft? Und die Vorlesung ist jetzt so konzipiert, dass Sie die Vorlesung von mir hören werden. Und wie gesagt, wir probieren, wie das funktioniert mit den englischen Slides und der deutschen Vorlesung. Wenn Sie sagen, das funktioniert nicht gut, eine Mehrheit von Ihnen sagt, das funktioniert nicht so gut, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ich möchte eigentlich vermeiden, das alles zu übersetzen, aber wenn das gar nicht anders geht, ich vermute, Sie werden damit gut klarkommen, aber wenn das gar nicht anders geht, werde ich mir was anderes ausdenken. Also die Vorlesung ist so konzipiert, Sie hören von mir die Vorlesung und Sie haben dazu ein entsprechendes Tutorium. Und die Idee ist, dass Sie vor dem Tutorium, zu jeder Vorlesung gibt es einen Text, und Sie lesen vor der Vorlesung den Text in Ihren Tutorien. Ja? Also heute wäre der Text von Barry dran gewesen, aber es ist jetzt so, die können sich den Text natürlich sehr gerne anschauen, aber die Tutorien fangen jetzt erst in dieser Woche an. Und erst nach der Vorlesung, sodass Sie für die nächste Woche den Text präparieren müssen. Und das ist ein Text von Dahl. Und die erste Sitzung zur Frage, warum politische Macht, beschäftigt sich eben mit der Frage, was heißt eigentlich Macht und Herrschaft und Autorität. Und der Text von Dahl ist auch so gestaltet, dass man da ganz gut reinkommt. Wir werden dann eine Antwort auf die Frage, was heißt eigentlich politische Macht, kennenlernen. Die Frage ist nämlich, warum brauchen wir überhaupt jemand, der uns beherrscht? Ja? Warum braucht es überhaupt so etwas wie eine Herrschaftsrelation? Ja? Warum kann nicht jeder einfach so leben, wie er möchte? Ja? Und die Antwort darauf ist, dass das nicht so gut funktioniert. Und deswegen ist die Frage, wie man diese Beziehung verstehen kann, also was sozusagen eine gute Herrschaftsform ist, eine mögliche Antwort darauf ist, dass alle diejenigen, die in einer Gemeinschaft leben, sich zusammenfinden in gewisser Weise und einen Vertrag über diese Beziehung zwischen Herrschaft und Beherrschten abschließen. Ja, das ist natürlich in ideeller Weise gemeint, aber das ist eine relevante und wichtige Theorie über die Frage, was heißt eigentlich politische Macht. Und wir werden zwei Konzeptionen davon kennenlernen. Social Contract ist hier der Begriff, also Vertragstheorie. Wir werden dann in der dritten Sitzung werden wir uns mit der Konzeption von Rousseau beschäftigen, ja, die sicherlich auch deswegen wichtig ist, weil das Verständnis von Rousseau ein Verständnis ist, oder das, was Rousseau sich unter einem Sozialvertrag vorstellte, was er sich unter einem Volkssouverän vorstellt, keine alte Idee ist, sondern eine Idee, die heute auch wieder wieder hervorgeholt wird, jetzt sage ich es jetzt mal so, vor allen Dingen von den Populisten. Populisten haben oft eine rousseauische Idee von Volk. Ja? Deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, und Sie werden dann auch entsprechend den Text dazu lesen, also einen Text von Rousseau. Das nächste ist dann der schon erwähnte John Rawls, der mit seiner Theorie der Gerechtigkeit einen anderen Vorschlag dazu gemacht hat, wie gerechte Institutionen aussehen, und auch er ist ein auch hier werden wir sozusagen über Vertragstheorien sprechen, aber Sie lesen dann in Ihren Tutorien eben einen Text von Rawls. Der fünfte Punkt ist der Punkt, der hier Disobedience beschrieben wurde, und auf Deutsch ist der Begriff mit ziviler Ungehorsam übersetzt. Also das ist vielleicht ein Begriff, den Sie durchaus kennen, ja? Ein Begriff, der unter anderem von Klimaaktivisten angeführt wird. Extinction Rebellions zum Beispiel behaupten, dass man zivilen Ungehorsam betreiben muss. Und ziviler Ungehorsam meint nichts anderes, als dass man prinzipiell einverstanden ist mit den Bedingungen, unter denen man beherrscht wird, sage ich mal. Also mit den prinzipiell einverstanden ist mit der Staatsform. Und dennoch gibt es einige gibt es Momente, in denen man sagt, man muss sich jetzt hier sozusagen als ein ungehorsamer Bürger, eine ungehorsame Bürgerin verhandeln. Und die Frage ist, welche Argumente gibt es dafür und welche Argumente gibt es dagegen, und ist so etwas wie ziviler Ungehorsam möglicherweise eine echte demokratische Errungenschaft, dass so etwas möglich ist, oder ist es genau das Gegenteil? Ja? Dann haben wir diesen Abschnitt politische, also ich weiß gar nicht, was wir im Text für wir lesen zuzuwider. Martin Luther King ist der Text, den wir dazu lesen. Also das ist der erste Block. Der zweite Block hat dann damit zu tun, wie ist politische Power organisiert. Und dann werden wir im ersten Teil uns eben mit der Frage der Demokratie beschäftigen. Und jetzt hier an der Stelle muss ich sagen, bin ich Anderson, genau. Das ist der Text von Anderson, und da geht es auch um die Frage, was sind eigentlich die Bedingungen für Demokratie, was können wir unter Demokratie verstehen. Dann werden wir einen Text zu Repräsentation besprechen, und das müsste Mansbridge. Und also Sie sehen, das sind sozusagen die Unsicherheiten, mit denen man konfrontiert ist, wenn man die Vorlesung nicht selber konzipiert hat, weil ich hätte andere Texte gewählt. Das habe ich noch gedacht, dass ich irgendwie, dass das eben andere Texte wären, aber das ist eben so. Wir werden, wenn wir über Demokratie reden, werden wir natürlich auch über Repräsentation reden. Repräsentation ist eben ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil von unserer Idee von Demokratie, sondern auch ein Begriff, der stark umstritten ist. Und das stark umstritten im Sinne von, wie er ausgefüllt werden sollte, wie er sozusagen wirklich verstanden werden sollte. Und das hat was damit zu tun, mit dem dritten Punkt was zu tun, nämlich mit dem, was hier unter Identity Politics verstanden wird. Wir haben, wenn wir uns die Debatten anschauen, die heute geführt werden, dann sind das durchaus Debatten, die darüber sprechen oder darüber nachdenken, wie Repräsentation funktioniert, insbesondere für diejenigen, die eine Meinung haben oder eine bestimmte Identität haben, die nicht in der Weise repräsentiert ist wie die Mehrheitsmeinung oder die Mehrheitsidentität. Ja? Das wird eben unter dem Begriff Identitätspolitik gefasst, und wir werden uns dann vier Aspekte anschauen: Religion, Gender, Culture and Race, und auch die entsprechenden Texte dazu lesen. Die Texte finden Sie alle auf Elias. Und wir werden sehen, dass die verschiedenen Texte immer auch mit bestimmten Konzeptionen von Repräsentation zum Beispiel umgehen. Ja? Dass sie insbesondere der Gender-Text ist, glaube ich, Okin, und Okin argumentiert, ein wesentlicher Bestandteil ihres Nachdenkens über Gender hat eben mit der Frage der Repräsentation zu tun. Also wie sind Frauen in der Politik repräsentiert und wie sind Frauen im Diskurs repräsentiert etc. Okay, das ist jetzt in etwa der Plan. Auch das muss Ihnen jetzt noch ziemlich abstrakt vorkommen, aber ich bin mir sicher, das wird sich alles mit Leben füllen, und wenn Sie erstmal dabei sind. So, jetzt war eigentlich hier noch geplant, was zum Thema Why Study Political Theory sagen, und ich würde das gerne skippen und würde gleich zu den Fragen kommen, die Sie vielleicht doch am ehesten interessieren, und dann am Ende noch mal kurz was dazu sagen, warum man politische Theorie studieren sollte, auch wenn man vielleicht schon in der Selbstbeschreibung sich als empirischer und als Sozialwissenschaftler versteht. Ja? Okay, also ich habe schon gesagt, wir haben die Vorlesung einmal in der Woche, und ich werde dann die Slides auf Elias hochladen. Ich bin gerade gebeten worden, die Slides vielleicht schon am Abend vorher hochzuladen, sodass Sie eventuell diese auch schon benutzen können, um Notizen darauf zu machen und so weiter, sodass Sie die nicht nur hier sehen, sondern dass Sie die auch als Unterlage schon benutzen können, also für das, was ich dann sage. Das mache ich sehr gerne. Es gibt dann die Lektüre, die Sie eben mit Ihren Tutoren zusammen oder Tutorinnen zusammen in den jeweiligen Tutoren, in den jeweiligen Veranstaltungen dann besprechen werden. Die Texte sind auch auf Elias unter der jeweiligen Sitzung. Ja? Sie müssten die Texte vorher lesen. Und wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, dass das für diejenigen, die sich zum Beispiel entscheiden, morgen ein Tutorium zu besuchen, schon eine große Herausforderung ist. Und es ist auch eine Herausforderung für den Text für nächste Woche, weil wir da nämlich einen Feiertag am Montag haben. Und die meisten Tutoren, die Mehrzahl der Tutoren, der Tutorien ist am Montag. Aber da werden wir uns noch gemeinsam was überlegen, wie wir das lösen werden. Zum Final Exam, zur Klausur. Ich habe jetzt schon so oft darauf hingewiesen, dass ich die Vorlesung nicht konzipiert habe, und das hat auch Konsequenzen zunächst dafür, dass ich jetzt noch keine verlässlichen Aussagen darüber machen kann, was irgendwie klausurrelevant ist und was nicht. Ich muss da ein bisschen mit Ihnen gemeinsam in die Vorlesung reingehen und mir dann das überlegen. Auch gemeinsam mit Ihren Tutorinnen, also das sind Ihre Ansprechpartner, ja, für Fragen, die Sie haben, die Vorlesungen betreffend, sodass ich Sie bitten möchte, jetzt noch nicht die Frage zu stellen, ist das klausurrelevant oder nicht. Ich weiß, das ist etwas, was Sie gerne wissen möchten, und ich versichere Ihnen, dass Sie auch die entsprechende Information bekommen werden, aber Sie müssen mir halt die Zeit dafür geben. Und das betrifft auch, also Multiple Choice und Open Question wird wahrscheinlich, so wird die Klausur wahrscheinlich aussehen, aber ich kann auch nichts dazu sagen, wie das ausbalanciert ist, ja, was genau Multiple Choice, wie viel Prozent Multiple Choice und wie viel Prozent Open Questions, genau. Und damit kommen wir dann auch schon zu den Tutorinnen. Wir haben, wie gesagt, 8 Tutoren und Tutorinnen, die Mehrzahl davon am Montag, was auch Sinn macht, ne? Wenn die Vorlesung am Dienstag ist, kann man sich gut darauf vorbereiten. Wir haben uns jetzt eben entschieden, die Texte vor der Vorlesung zu lesen. Das heißt, Sie lesen den Text zum Beispiel, den Text für nächste Woche, wo es ja um Macht und Autorität geht. Diesen Text lesen Sie, bevor Sie die Vorlesung gehört haben. Ja, das kann für Sie vielleicht eine größere Herausforderung sein, weil Sie bestimmte Konzepte erst in der Vorlesung hören werden, die im Text aber möglicherweise schon vorkommen. Dennoch ist das eine Variante, die ganz gut funktioniert, weil wir dann auch in der Vorlesung nochmal Fragen stellen können. Ja, Sie werden dann vielleicht, wenn es gut läuft, ein Aha-Erlebnis haben, und dann können wir auch in der Vorlesung noch ein bisschen diskutieren. Und ich würde jetzt bitten, die Tutorinnen sich einfach vorzustellen, und ich würde sagen, wir können auch einfach nach der Sitzreihe anfangen, sonst hätte ich gesagt, so wie es hier steht, aber da Luca jetzt ganz am Anfang sitzt, kommen Sie einfach vor, stellen Sie sich vor, sagen Sie, was Sie zu sagen haben, und dann gucken wir mal. Bleiben Sie einfach vorne, vielleicht gibt es ja Fragen aus dem Publikum an Sie. Zunächst nochmal zum Ablauf. Also um 16 Uhr werden die Tutorengruppen freigeschaltet, und dort können Sie sich dann anmelden. Die Gruppen haben natürlich, genau wie die Seminare ja auch, das kennen Sie auch aus den, eine Teilnehmerbegrenzung. Das heißt, wenn die Teilnehmerzahl erreicht ist, dann kommen Sie da auch nicht mehr rein. Dann werden wir Sie ein bisschen hin und her schieben. Ja? Insofern melden Sie sich schnell an, dass Sie da Ihren Platz bekommen. Und wir haben uns für First Come, First Served entschieden. Okay, also ne, Schnelligkeit ist an der Stelle key. Okay. Fragen von Ihrer Seite. Sie können jetzt alle Fragen stellen. Zunächst erstmal die auch das Organisatorische betreffen. Alle Vorlesungen werden gestreamt und alle Vorlesungen werden auch aufgezeichnet und hochgeladen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich wünsche mir eine interaktive Vorlesung. Ja? Jetzt ist die Aufzeichnung und der Stream kein Zoom, das heißt, es gibt keinen Chat. Wenn Sie also zu Hause bleiben und sich das anschauen, dann sind Sie von dieser interaktiven Situation ausgeschlossen. Jetzt haben wir uns auch entschieden, dass wir die Texte vorher lesen und dann mit dem Gelesenen in die Vorlesung gehen, sodass sie dann auch auf der Basis dessen, was sie gelesen haben, Fragen stellen können. Insofern vermute ich, dass es für sie wichtig ist, auch in der Vorlesung nochmal die Möglichkeit zu haben, über bestimmte Dinge zu sprechen und Fragen zu stellen. Ich möchte Sie also sozusagen auffordern und appellieren, wirklich herzukommen und teilzunehmen in Präsenz. Aber natürlich gibt es sicherlich auch unter Ihnen den einen oder die andere, für die das nicht möglich ist, aus den Gründen, die wir jetzt alle seit 2 und 3 Jahren kennen. Und deswegen ist diese Sache mit dem Livestream eben eingerichtet worden, sodass diejenigen, die eben nicht kommen können, trotzdem an der Vorlesung teilnehmen können und nicht ausgeschlossen sind davon. Beantwortet das Ihre Frage? Ist das, ich kann das auch, ich weiß nicht genau, ich kann das auch nochmal, Sie sitzen in der Zeit in der Vorlesung quasi. Ja, ich denke, das ist kein Problem, das kann ich machen. Dann schalte ich das. Also, für alle, die jetzt hier zuhören, ich schalte das erst um 17 Uhr frei, sodass diejenigen, die dann in der Zeit in einer anderen Vorlesung sind, nicht die Vorlesung bei Professor Chicano dadurch unterbrechen müssen, dass sie sich bei den Tutorien anmelden. Okay, Fragen, noch weitere Fragen zum Ablauf. Fragen an die Tutoren, haben Sie Fragen an die Tutorinnen? Okay, jetzt können wir gleich über den Begriff der Verpflichtung reden. Das ist eine gute Frage, denn das wäre jetzt eigentlich Teil des Aspekts, warum studieren, warum überhaupt politische Theorie studieren. Ja? Da kommt die Frage vor. Es gibt verschiedene Art und Weisen, verpflichtet zu sein. Ja? Eine Weise, verpflichtet zu sein, ist zu sagen, das ist eine Bedingung dafür, dass Sie an der Klausur teilnehmen können, und das ist keine moralische Verpflichtung, die Sie haben, sondern eine instrumentelle Verpflichtung, die Sie haben, und in diesem Sinne, ja, sind Sie verpflichtet, an der Vorlesung teilzunehmen und an den Tutoraten teilzunehmen. Aber natürlich gibt es auch noch eine andere Art der Verpflichtung, und die hat was mit der Natur des Nachdenkens zu tun, die relevant ist für politische Theorie. Ich habe ja immer davon gesprochen, dass die Methode, die wir hier benutzen, eine der Argumentationen des Neben und Gebens von Gründen ist. Und das Neben und Geben von Gründen ist ein sehr interaktives Vorgehen. Das heißt, um die Gründe anderer wirklich einschätzen zu können, muss man sie eben hören. Um die Gründe anderer bewerten zu können, muss man vielleicht seine eigenen Einwände formulieren. Das heißt, diese Art der Wissenschaft ist eine sehr, sehr diskursive Art der Wissenschaft. Ja? Interaktion und Diskussion sind wesentlich für die politische Theorie. Wenn Sie jetzt bei den Tutorien nicht teilnehmen, dann nehmen Sie quasi diesen Aspekt des Nachdenkens über politische Theorie raus. Ja? Und der ist aber so wichtig und so wesentlich, dass ich Ihnen nicht raten würde, das zu tun, weil dann ist das, was ich vorhin sagte, nämlich, dass es auch Spaß macht, sich dann mit Argumenten zu beschäftigen, das wird Ihnen dann wirklich genommen, denn das findet in der Regel in der Diskussion mit anderen statt. Ja? Und Aurea Badong hat noch einen weiteren Punkt genannt, den ich irgendwie überraschend fand in ihrer Vorlesung. Sie hat nämlich gesagt, wir werden, wenn Sie das feststellen, wenn Sie politische Theorie und die Argumente und die Thesen und die Theorien kennenlernen, dann werden Sie feststellen, dass es auch eine Form der intrinsischen Motivation gibt, daran teilzunehmen. Und mit intrinsischer Motivation ist hier sowas gemeint wie, ja, also Sie sind natürlich aus bestimmten Gründen im politikwissenschaftlichen Studium, ja, und diese Gründe sind sehr, sehr verschieden, aber Sie werden merken, dass die Beschäftigung mit der politischen Theorie eben etwas ist, was Ihnen hilft in diesem politikwissenschaftlichen Studium, und deswegen werden Sie wahrscheinlich ab einem bestimmten Punkt auch merken, dass die Veranstaltungen so sind, dass sie dafür da sind, Ihnen was beizubringen, und dafür ist es sinnvoll, dahin zu gehen. Also, Verpflichtung in verschiedener Art und Weise, Sie sind instrumentell verpflichtet, das ist vielleicht die einzige Verpflichtung, die für Sie zählt, aber möglicherweise gibt es eine Form von Verpflichtung, die Sie erst später kennenlernen werden, und das ist die, dass man eben auch eine intrinsische Motivation hat, daran teilzunehmen. Danke für die Frage, also das hat mir... So, gibt es noch weitere Fragen hier? Okay, ich würde sagen, gucken wir uns einmal kurz, dann danke. Ich will auch gar nicht so lange machen, ich will gerne nur noch einmal diese eine Folie aufrufen. Wir haben es jetzt gerade schon angesprochen mit dem Begriff der Verpflichtung. Warum überhaupt politische Theorie studieren? Die intrinsische Motivation ist eine natürlich sehr power, also eine sehr, sag mal, sehr, ich will powerful sagen, aber das machtvoll, eine sehr machtvolle Motivation, ja. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Vorlesung für Sie so abläuft, dass Sie ab einem bestimmten Punkt auch wirklich interessiert sind an den Themen und dass Sie wissen wollen, wie es weitergeht und dass bestimmte Konzepte so sind, dass Sie nachfragen möchten und verstehen möchten, wie das funktioniert. Ja. Und das ist eigentlich das Ziel in dieser Vorlesung. Sie werden mit bestimmten Konzeptionen, mit Konzepten und Konzeptionen vertraut gemacht. Sie, im besten Fall lernen Sie auch, was es heißt, zu argumentieren, was es heißt, ein gutes Argument, ein überzeugendes Argument vorzubringen. Und das hat, das macht deswegen Sinn, weil, ja, also, Frau Badon hat hier drei Punkte aufgeschrieben, nämlich warum sollte man überhaupt politische Theorie studieren? Einmal, um ein besserer Bürger zu werden, eine bessere Bürgerin, einmal, um eine bessere Akademikerin, ein besserer Akademiker zu werden. Und dann, das ist der Begriff der Verpflichtung, den ich jetzt schon angesprochen habe, weil Sie es müssen, weil es Teil Ihres Curriculums hier an der Universität ist. Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen was dazu gesagt, was es heißt, ein besserer Wissenschaftler zu werden, eine bessere Akademikerin zu werden, weil wir in der politischen Theorie, weil sie dort Fähigkeiten entwickeln werden, die ihnen insgesamt in ihrem Studium einfach zugutekommen werden und die ihnen insgesamt auch in ihrem Nachdenken über die Welt und ihrem Nachdenken über die politischen Debatten, die dort gerade geführt werden, weiterhelfen werden. Ja? Das ist auf alle Fälle ein Wert, bei dem es Sinn macht, und diesem nachzugehen und ihm zu erwerben. Sie hat hier nochmal unterschieden zwischen drei verschiedenen Punkten, nämlich dem analytischen Nachdenken, dem kritischen Nachdenken und dem abstrakten Nachdenken. Und ich hatte das abstrakte Nachdenken ja auch schon erwähnt. Abstraktes Nachdenken ist auch relevant dafür, wenn man eben tatsächlich mit Fakten arbeitet, die konkret sind. Ja, weil Fakten, die konkret sind, müssen natürlich auch in eine Theorie eingebettet und durch eine Theorie interpretiert werden. Und theoretisches Nachdenken ist in gewisser Weise abstraktes Nachdenken. Und was die analytischen und die kritischen Fähigkeiten betrifft, auch das ist sicherlich sehr, sehr relevant für nicht nur Ihr wissenschaftliches, sondern generell für Ihre Betrachtung der Welt. Mit analytisch ist eben gemeint, dass man Dinge in Frage stellen kann, ja, dass man Begriffe wie Gerechtigkeit, dass man sieht, aus wie vielen verschiedenen Perspektiven Antworten gegeben werden können auf diesen Begriff. Dass Demokratie nicht etwas Selbstverständliches ist, sondern dass es viele verschiedene Konzeptionen und Theorien gibt, was unter Demokratie verstanden werden kann, ja. Das ist, dieses analytische Nachdenken hilft Ihnen dann auch, politische Phänomene in ihrer Lebenswelt zu verstehen. Und ich vermute, es wird Ihnen auch helfen, wenn Sie politisch diskutieren außerhalb der Universität. Ja? Also das ist eine Fähigkeit, die Sie erwerben, die eben nützlich ist für Sie, ich glaube, in Ihrem ganzen Leben, je nachdem, welchen Berufsweg Sie einschlagen werden. Ja? Und die kritischen Fähigkeiten, ja, das sind die Fähigkeiten, die ich irgendwie schon mit Frustrationstoleranz beschrieben habe, ja. Nämlich die Fähigkeit zu verstehen, dass man, dass die eigene Position eine ist, die A, begründet werden muss und die B, durch andere Gründe durchaus auch überschrieben werden kann, ja. Das heißt, dass man zu sich selbst auch eine skeptische Haltung einnimmt. Das heißt, dass wenn man Argumente vorbringt, wenn man für eine bestimmte Sache argumentiert, dass man das mit guten Gründen machen muss, aber dass man gleichzeitig in der Lage sein muss, wenn jemand anderes einen Grund vorbringt, der die eigene Position ins Wanken bringt, dass man dann nicht so reagiert und sagt, hier, mit dir spreche ich nicht, geh raus aus meinem Diskussionsraum, sondern dass man dann in der Lage ist, seine eigene Position in Frage zu stellen. Und wir wissen, und jetzt sozusagen der Blick auf die sozialen Medien liegt hier nahe, wir wissen, dass das eine Fähigkeit ist, die sehr, sehr schwer heutzutage ist, ja? Weil wir uns in Echokammern befinden und weil wir irgendwie der Meinung sind, meine Meinung ist die wichtigste Meinung überhaupt. Und diese diese Art des kritischen Nachdenkens ist etwas, was Sie hier lernen können. Ja? Also, das alles zu, warum überhaupt politische Theorie studieren, um ein besserer Wissenschaftler zu werden. Aber das ist, glaube ich, offensichtlich, dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass Sie ein besserer Bürger werden. Ja? In dem Sinne, dass Sie mit diesen Fähigkeiten auch kritisch sich gegenüber bestimmten Policy stellen können, dass Sie nachfragen können, dass Sie an bestimmten Positionen sagen, ich übernehme das nicht einfach nur so als Position, weil es jemand mit Autorität sagt, sondern ich möchte gerne, dass die Person Gründe dafür angibt und mit den Gründen kann ich mich auseinandersetzen. Ja? Und in diesem Sinne sollten eben alle, und das ist natürlich so das beste Ende der ersten Vorlesung Einführung in die politische Theorie, in diesem Sinne sollte natürlich jeder Bürger sich mit politischer Theorie beschäftigen, weil das ist etwas, was wir brauchen, aufgeklärte, kritische Bürger, die sich mit den Policies ihrer Zeit auseinandersetzen. Okay, dann war es das von mir für heute und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.